Info. Politik.
Heute zum Thema Corona und Afrika. Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf diesen Kontinent? Viele befürchten, die Corona-Pandemie könnte Afrika bald besonders hart treffen. In der Krise werden Lebensmittel für Millionen Menschen unerschwinglich. Jobs fallen weg, die Ernte ist in Gefahr. Es drohe folglich eine Hungerkrise. Welche Auswirkungen Corona auf den afrikanischen Kontinent hat, darüber spreche ich nun mit zwei unserer ARD-Korrespondentinnen vor Ort. Die eine im Osten, die andere im Nordwesten des Kontinents. Das sind Antje Diekans im Studio Nairobi in Kenia und Dunja Sadaki im Studio Rabat in Marokko. Und ich bin Anne Bayer. Zunächst möchte ich meine zwei Gesprächspartnerinnen noch mal kurz vorstellen. Zum einen ist das Dunja Sadaki. Sie leitet das ARD-Hörfunkstudio Nordwestafrika seit gut einem halben Jahr. Ihr Berichtsgebiet reicht von Marokko bis Mali, von Tunesien bis Togo. Insgesamt hat sie das Geschehen in 22 Ländern mit vielfältigen Themen wie Migration, Armut, Terrorismus, Klimawandel und so weiter im Blick. Das alles von Rabat aus, der Hauptstadt Marokkos. Hallo Dunja.
Hallo Anne.
Und Antje Diekans, sie leitet seit August 2019 das ARD-Hörfunkstudio in Nairobi. Sie ist Korrespondentin für Ost- und Zentralafrika und berichtet aus fast 20 afrikanischen Ländern südlich der Sahara, zum Beispiel Kongo, Somalia oder die Seychellen. Hallo Antje, schön, dass ihr beide dabei seid.
Ja, hallo.
Also, unser Thema Corona und Afrika. Welche Auswirkungen hat das Covid-19-Virus dort? Das ist unser Thema. Zunächst mal ganz persönlich, Dunja. Du sitzt jetzt im Studio in Rabat. War das denn ohne weiteres möglich, dorthin zu kommen?
Ja, das ist erstmal ohne weiteres möglich. Ich wohne ungefähr so 5 bis 6 Minuten vom Studio entfernt. Eigentlich muss man sagen, arbeite ich auch den größten Teil im Homeoffice, weil wir haben in Marokko eine recht strenge Ausgangssperre mit Ausnahmen. Also man braucht eine Sondergenehmigung, die von den Behörden abgezeichnet werden muss, um zum Beispiel einkaufen zu gehen oder nötige Wege zum Arzt zu machen oder wenn man eben muss, zur Arbeit zu gehen. Und das wird auch an den Straßen kontrolliert. Also so auf dem Weg hierher habe ich so eine oder je nachdem, wo ich langlaufe, 2 Checkpoints. Da stehen Polizisten, da stehen Soldaten und die kontrollieren dann, wer sozusagen sich in den Straßen aufhält, vor allen Dingen die Autofahrer. Und die fragen dann halt nach und überprüfen auch diese Sondergenehmigung.
Und musst du auch eine Maske tragen?
Ja, wir haben Maskenpflicht seit einigen Wochen. Das wird auch kontrolliert. Und ich habe eine Maske, die ich im Endeffekt immer tragen muss. Man sieht aber eigentlich auch schon vor der Maskenpflicht total viele Marokkaner, die sich entweder den Schal übers Gesicht gehalten haben oder die selbstgebastelte Masken haben. Und jetzt sieht man natürlich ganz viele dieser Masken, die man auch in Deutschland sieht, die man in 10er oder in 100er Packs auch in der Apotheke kaufen kann oder sogar im Supermarkt.
Ah ja. Und Antje, du sitzt jetzt genau auf der anderen Seite des Kontinents im Osten. Wie streng ist das denn in Kenia mit den Ausgangssperren oder sonstigen Maßnahmen geregelt?
Also wir dürfen abends gar nicht mehr raus. Also zwischen 19 Uhr und 5 Uhr morgens darf keiner auf den Straßen sein. Tagsüber soll man natürlich auch, genauso wie in vielen anderen Ländern, sich möglichst wenig draußen bewegen. Ja, und diese ganzen Auflagen, die werden auch sehr streng kontrolliert. Also gerade am Anfang, als die Ausgangssperre verhängt wurde, da hatten wir hier richtige Vorfälle von Polizeigewalt, wo Leute dann auch niedergeknüppelt wurden, kann man sagen. Es gab sogar einige Tote, weil sie halt dann vielleicht noch um 7:15 auf der Straße waren. Das hat sich langsam jetzt so ein bisschen eingespielt, aber eigentlich verschwinden die meisten Leute tatsächlich schon so ab 5 Uhr nachmittags, weil eben wirklich keiner riskieren will, vielleicht dann doch noch irgendwo festzusitzen, nicht so richtig schnell voranzukommen und dann eben zu spät noch auf der Straße zu sein.
Da muss man das ja mit dem Einkaufen auch gut abtimen, oder dass man dann nicht irgendwie auf einmal merkt, ich habe doch was vergessen.
Ja, ist schwierig, wenn man auch noch arbeitet und das ja dann doch so ein bisschen zu normalen Zeiten. Die Supermärkte machen auch schon tatsächlich um 16 Uhr zu, damit die ihr Personal noch pünktlich auch nach Hause schicken können. Also muss man dann schon mal irgendwie tagsüber noch unterwegs sein, um sich so das Nötigste zu besorgen.
Wie sieht's denn mit eurer Arbeit aus als Korrespondentin im Homeoffice oder eben unter diesen Bedingungen? Wie ist es überhaupt möglich? Also wie schwer ist es zum Beispiel an Informationen zu kommen? Es läuft zwar ja viel digital, aber manche Menschen haben ja überhaupt nicht die Möglichkeit. Wie kommt ihr denn überhaupt noch an die Menschen ran, Dunja?
Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung im Moment. Es ist schwieriger, an Informationen zu kommen. Es dauert länger, Interviews zu führen. Es passiert tatsächlich ganz viel digital. Also über Messenger-Dienste, Messenger-Interviews, WhatsApp, Skype und so weiter. Wir arbeiten ja auch mit einem sogenannten Stringer- und Stringerinnen-Netz zusammen. Das heißt, wir haben Ortskräfte in einigen unserer Länder im Berichtsgebiet, die wir immer wieder anfunken, die uns auch in aktueller Berichterstattung, wenn wir einfach natürlich nicht so schnell reisen können, uns Interviews besorgen. Und da ist das Problem, dass die natürlich auch selbst in der Ausgangssperre im Lockdown sitzen, nicht mehr vor die Tür kommen und selber viele Dinge auch digital nun tun müssen. Das ist natürlich schwierig, weil in meinem Berichtsgebiet spreche ich natürlich oft auch über Menschen, die arm sind, in extremer Armut sind, die dann selbstverständlicherweise vielleicht kein Smartphone haben, über das ich dann mit ihnen kommunizieren könnte. Das heißt, da ist tatsächlich es schwieriger geworden, mit möglichst vielen unterschiedlichen Menschen im Berichtsgebiet in Kontakt zu kommen.
Antje, wie sieht's da bei dir aus? Bist du noch unterwegs?
Ja, ich bin auch noch ein bisschen unterwegs, also natürlich immer dann mit Schutzmaske und auch sonst sehr vorsichtig, aber ich gehe hier schon noch innerhalb Nairobis vor die Tür. Eigentlich darf man die Stadt nicht mehr verlassen, aber als Journalist hat man da dann eben auch so eine Ausnahmegenehmigung, sodass ich rein theoretisch auch noch im Land rumfahren könnte. Ich wüsste da aber im Moment auch gar nicht so richtig, wohin, weil dann doch natürlich auch die meisten Gesprächspartner es, glaube ich, vorziehen, möglichst wenig Leute zu treffen. Ich bin allerdings schon überrascht, weil ich finde, vieles klappt trotzdem noch ganz gut. Also ich arbeite jetzt zum Beispiel gerade an einem Stück für Sonntag, für den Tag der Pressefreiheit und habe da jetzt mit einem Journalisten in Somalia gesprochen und den interviewt. Und der hat sich dann halt gleichzeitig mit seinem Handy aufgenommen und hat mir jetzt das Audio geschickt. Also das hat jetzt auch ganz gut funktioniert, so ähnlich. Solche Sachen haben wir natürlich sonst auch schon mal gemacht, weil ja eben das Berichtsgebiet so groß ist und man nicht überall gleichzeitig sein kann. Jetzt macht man das noch viel mehr und es geht noch so einiges, aber ja gut, langfristig ist das kein Ersatz dafür, dass man rumreist und tatsächlich mit eigenen Augen sieht, was sich da gerade so tut.
Hättest du denn auch Angst, konkret dich anzustecken? Also wie hoch ist denn die Verbreitung der Corona-Krankheit in Kenia zum Beispiel?
Ja, da ist man tatsächlich dann so ein bisschen im Bereich der Spekulation. Also die offiziellen Zahlen sind immer noch sehr niedrig. Da haben wir nicht mal 400 Fälle. Aber wie hoch jetzt die tatsächliche Zahl der Infizierten ist, das weiß man einfach nicht. Also es gab mal so Prognosen, dass es bis Ende April 10.000 Infizierte geben sollte. Jetzt sind das ja deutlich, deutlich weniger, aber es sind auch noch nicht mal mehr 18.000 Menschen getestet worden. Also wie soll man da dann auf so eine hohe Zahl kommen? Da müsste ja schon mehr als jeder zweite positiv sein. Also kann man schon sagen, es werden wahrscheinlich sehr viel mehr sein. Wie viel mehr, ja, eben die große Frage. Was aber auch wiederum klar ist, wir haben hier jetzt noch keine völlig überfüllten Krankenstationen oder Hunderte von Menschen, die an unerklärlichen Atemwegserkrankungen sterben. Also das würde man ja auch wieder merken. Also es ist alles so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Von daher bin ich mir auch nicht so sicher, wie vielen Infizierten begegne ich tatsächlich, wenn ich da rauskomme. Besser ist da immer Vorsicht. Also wie gesagt, wir versuchen uns schon, soweit das geht, immer dran zu halten, Abstand zu halten und uns so oft wie möglich die Hände zu desinfizieren.
Und Dunja, wie sieht's da bei dir aus? Also gibt es da irgendein Land in deinem Berichtsgebiet, wo schon auffällig viele Infizierte sind und hält sich das da auch noch alles einigermaßen in Grenzen?
Also man muss sagen, insgesamt sind die Zahlen, wenn wir sie jetzt vor allen Dingen vergleichen mit Zahlen in Europa oder natürlich auch mit den USA, vergleichsbar niedrig. Aber da würde ich Antje auch zustimmen. Das Problem ist natürlich gerade bei dem Coronavirus, dass vieles einfach auch unbemerkt ist. Da ist wirklich die Schwierigkeit, wie hoch ist die Dunkelziffer. Und natürlich haben wir in Marokko jetzt auch Gebiete, die sehr, sehr eng besiedelt sind. Zum Beispiel in der Stadt Casablanca, da wohnen wirklich Familien dicht auf dicht. Und auch in ganz, ganz kleinen Wohnungen und Räumen wohnen mehrere Generationen zusammen. Das heißt, man kann es nicht wirklich einschätzen, wie viele Menschen jetzt schon infiziert sind. Aber in den Ländern wird auch nicht so viel getestet.
Aber das ist ja dann wahrscheinlich auch schwierig, diese gängigen Abstandsregeln überhaupt einzuhalten oder auch die Hygienemaßnahmen, wenn du das so, wie du das gerade beschreibst, dass die Leute so eng wohnen und so weiter.
Also total. Also wie gesagt, in meinem Berichtsgebiet 22 Ländern ist das total unterschiedlich. Da ist die Lage in Marokko Marokko eine ganz andere als die Lage im Niger. Das ist eins der ärmsten Länder weltweit, das bisher schon die Probleme hatte, zum Beispiel die Bevölkerung ausreichend zu versorgen, also mit Lebensmitteln, geschweige denn mit Wasser und Seife. Und das ist wirklich auch das Problem. Es gibt auch viele Menschen, die können sich dieses Social Distancing überhaupt nicht leisten, weil sie einfach auf engem Raum mit vielen Menschen zusammenleben, weil sie darauf angewiesen sind, für ihren Lebensunterhalt sozusagen auf die Straße noch zu gehen oder weil sie Marktverkäufer sind. Also man sieht zwar in Marokko, dass gerade auch hier in der Hauptstadt Rabat, dass sich sehr, sehr viele Menschen an diesen Abstand halten, auch beim Einkaufen. Aber das ist jetzt zum Beispiel in meinem Viertel so, wo auch viele Menschen wohnen, die aus dem Ausland für die Konsulate arbeiten und so weiter. Aber es gibt andere Viertel, wo Bekannte von mir wohnen, da sieht das deutlich anders aus. Da gibt es dann noch diese kleinen Märkte und da wird nicht so Abstand gehalten, weil es auch teilweise nicht möglich ist.
Du hast jetzt schon was ganz Wichtiges angesprochen, und zwar eigentlich die Versorgungslage. Also was ja hierzulande jetzt ganz viel diskutiert und immer wieder wie so ein Horrorszenario auch beschrieben wird, ist, dass es eigentlich das Problem, was jetzt durch Corona gerade auf dem afrikanischen Kontinent zu erwarten ist, nicht das Virus an sich, sondern vielmehr die Konsequenzen, die aus diesen wirtschaftlichen Folgen dann entstehen, und zwar den Hunger. Da hat ja zum Beispiel letzte Woche erst die Vereinten Nationen haben davor gewarnt, dass sich die Zahl der unterernährten Menschen wegen der Corona-Pandemie weltweit fast verdoppeln könnte. Da habe ich jetzt auch einen O-Ton von David Beasley vom Welternährungsprogramm. Der hat das recht drastisch beschrieben vergangene Woche in seiner Rede.
Noch gibt es keine Hungersnöte. Aber ich muss Sie warnen, dass, wenn wir uns jetzt nicht vorbereiten und handeln, um Zugang zu sichern, Finanzierungslücken zu schließen und Handelsunterbrechungen zu vermeiden, könnten wir in nur wenigen Monaten mit mehreren Hungersnöten biblischen Ausmaßes konfrontiert sein.
Eine Hungerkatastrophe biblischen Ausmaßes, sagt David Beasley. Das klingt ja ziemlich furchtbar. Antje, an dich die Frage, wie schätzt du das ein? Gerade in Ostafrika haben wir ja in letzter Zeit ganz viel die Bilder gesehen von diesen Heuschrecken, die da wie eine Plage über das Land gezogen sind. Haben die Menschen dort eigentlich mehr Angst vor dem Hunger als vor dem Virus?
Absolut, ja, das ist auch das, was mir die Menschen sagen, wenn ich zu Interviews jetzt noch rausgehe. Die sagen, ja, ob wir Corona kriegen oder nicht, das ist das eine, aber wir haben hier tatsächlich Angst vor Hunger. Das liegt daran, dass in Kenia, aber auch in vielen anderen Ländern hier auf dem Kontinent ein Großteil der Bevölkerung Tagelöhner sind. Das heißt, die werden nur dann bezahlt, wenn sie tatsächlich arbeiten. Und die wenigsten von denen arbeiten natürlich im Moment noch. Und die haben auch keine Rücklagen. Es gibt keine Sozialsysteme, die die auffangen würden. Das heißt, die leben sonst von der Hand in den Mund und jetzt ist eben nichts mehr in dieser Hand. Und wie du auch schon gesagt hast, eigentlich hat Kenia und auch andere Länder hier in Ostafrika haben im Moment schon genug mit anderen Problemen zu kämpfen. Erstmal schüttet es hier seit Ewigkeiten. Also so seit Ende letzten Jahres, November, hat das angefangen. Da war eine ganz heftige Regenzeit, die ist dann eigentlich immer nur so ein paar Wochen lang. Die zog sich dann schon bis in dieses Jahr hinein. Dann war es mal ganz kurz trocken und jetzt seit ein paar Tagen schüttet es wieder völlig. Das bedeutet, dass so kleine Rinnsale irgendwann mal zu Bächen wurden, dann zu Flüssen, die dann über die Ufer gegangen sind. Es sind schon viele Menschen inzwischen ertrunken, vielen sind die Häuser weggeschwemmt worden. Das Wetter ist fürchterlich für alle, außer für die Heuschrecken eben, weil die vermehren sich bei diesen Bedingungen ganz prächtig. Also Ende vergangenen Jahres sind riesige Schwärme von Heuschrecken hier angekommen. Also in Kenia war zum Beispiel einer, der hat sich über 40 mal 60 Kilometer erstreckt. Also das ist so ein Gebiet so groß wie das Saarland. Und die haben schon Anfang des Jahres unheimlich viel weggefressen. Dann haben die Weibchen Eier gelegt. Ein Weibchen kann sehr viele Eier legen, so bis zu 100 und das auch noch mehrfach. Und bei diesem feuchten Boden, den wir jetzt haben, da schlüpfen da unheimlich viele Heuschrecken raus. Das ist jetzt im Moment die Generation 2.0, sagen dann Experten, die wir haben. Und die ist schon mal noch mal viel zahlreicher als die erste. Und die fällt jetzt gerade wieder über die Felder her. Und die Leute, die jetzt eigentlich gerne noch auch pflanzen würden, weil das ist ja Regenzeit dann, die sehen dann, wie ihre kleinen Pflänzchen sofort wieder zerstört werden. Und das alleine würde schon dafür sorgen, dass viele wahrscheinlich zu wenig zu essen hätten. Und jetzt kommt eben diese Corona-Pandemie mit ihren noch gar nicht abschätzbaren Auswirkungen noch obendrauf.
Marokko hat keine Heuschreckenplage, aber natürlich hat es auch Probleme mit Menschen, wie Antje es schon angesprochen hat, die einkommensschwach sind, die von der Hand in den Mund leben oder im sogenannten informellen Sektor arbeiten, also als Tagelöhnerin, Tagelöhner. Da hat Marokko jetzt ein Hilfspaket für diese Menschen auf den Weg gebracht, das sie unterstützen soll. Das heißt, dass die Gelder vom Staat bekommen können. Das ist alles noch sehr überschaubar, aber es ist eines der wenigen Projekte in dieser Hinsicht in der Region. Aber es gibt auch Menschen, die jetzt ihre Arbeit verloren haben. Und das sind Menschen, die in Restaurants arbeiten, das sind Menschen, die in den Hotels arbeiten und so weiter und so fort. Und für die gab es am Anfang erstmal keine Hilfe. Aber wie gesagt, es gibt jetzt ein Hilfspaket vom marokkanischen Staat, wo man hingehen kann und sagen kann, ich habe keinen Lohn, mir bricht alles weg, ich brauche staatliche Unterstützung. Aber dennoch, diese staatliche Unterstützung pro Person ist sehr überschaubar.
Jetzt gibt es ja auch Stimmen, die sagen, der afrikanische Kontinent ist zwar einerseits krisengeschüttelt, aber deswegen auch krisenerprobt. Es gab ja schon in Vergangenheit öfters mal Epidemien, zum Beispiel Ebola. Mit der hatten ja viele afrikanische Länder zu kämpfen. Aber teilweise ist der Kampf ja auch gewonnen. Zum Beispiel im Kongo, zumindest fast. Der Kongo gehört auch zu einem der Länder, über die du berichtest, Antje. Gibt es denn Lehren, die man daraus gezogen hat? Oder geht dieser Staat dann vielleicht sogar souveräner oder umsichtiger um mit Covid-19?
Ja, was wir hier zum Beispiel schon eine ganze Zeit hatten, bevor jetzt Corona kam, ist, dass an den Flughäfen Fieber gemessen wurde. Und da musste man auch immer so einen kleinen Bogen noch darüber ausfüllen, wie man sich sonst so gesundheitlich fühlt und wo man zuletzt gewesen ist. Vielleicht auch noch, welche Kontaktpersonen man hatte. Diese Bögen landeten dann oft auf einem großen Haufen, wo ich nicht so richtig weiß, was mit diesem Haufen passierte. Aber es war zumindest schon irgendwie so ein gewisses Prozedere in Gang, jetzt eben seit dem letzten großen Ebola-Ausbruch im Kongo. Und tatsächlich, du hast es schon gesagt, da hatte man jetzt die Hoffnung, dass dieser Ausbruch tatsächlich schon völlig beendet wäre. Jetzt gab es aber zuletzt noch wieder ein paar neue Fälle, deswegen kleckert das jetzt noch so ein bisschen aus. Aber tatsächlich kann man da sagen, ja, es sieht so aus, als wenn Ebola da dieses Mal besiegt wäre. Und das liegt aber zum Großteil daran, dass da medizinischer Fortschritt gemacht wurde zwischen den Ebola-Epidemien. Es gibt jetzt endlich Impfstoffe, es gibt endlich Mittel, um die Menschen zu behandeln. Also sonst war es ja wirklich ein Todesurteil. Jemand hat Ebola, da war eigentlich klar, in den meisten Fällen überlebt man das nicht. Jetzt haben tatsächlich auch viele diese Erkrankung überlebt und viele haben sie einfach überhaupt nicht mehr bekommen. Also ja, aber jetzt kann man auch trotzdem für Corona was aus Ebola lernen, außer dass man möglichst schnell jetzt auch Medikamente entwickeln sollte. Nämlich vielleicht dann die Art, wie diese Medikamente verteilt wurden. Das war nämlich am Anfang dann im Kongo auch ein Riesenproblem, als da dann in den meisten Fällen auch noch ausländische Ärzte ankamen und die Menschen impfen wollten, ohne vielleicht auch so richtig zu erklären, was sie da überhaupt tun. Da gab es sogar Übergriffe auf die Gesundheitsstationen, viel, viel Widerstand gegen diese neuen Therapien, bis man dann angefangen hat, mit der lokalen Bevölkerung zusammenzuarbeiten und die eben im Eilverfahren so auszubilden, dass die auch Impfungen vornehmen können, dass die den Menschen vor allen Dingen auch erklären können, was da passiert. Und dann hat man nach und nach immer mehr Teile der Bevölkerung erreicht. Und ich glaube, das ist so eine Lehre, die man jetzt auch bei Corona ganz gut nutzen kann, bei den Aufklärungskampagnen hier auch. Also, dass man den Leuten nicht einfach nur sagt, so, es gibt jetzt eine Ausgangssperre und ihr habt das und das zu tun, sondern halt auch immer wieder sagt, warum man das tun muss, damit man sich auch mehr dran hält. Also im Endeffekt ist das natürlich auch in anderen Ländern so. Aber hier hat man natürlich dann doch auch oft noch Teile der Bevölkerung, die sehr viel skeptischer, ich sag jetzt mal, moderner Medizin gegenüberstehen und wo das dann wirklich Not tut, dass man da aufklärt.
Also du sagst, die Aufklärungsarbeit jetzt auch in Kenia zum Beispiel ist dann ganz gut.
Oder fühlst du dich auch gut? Ob sie jetzt ganz gut ist, das ist nochmal eine andere Frage. Aber zumindest bemüht man sich jetzt. Also ich war jetzt auch einen Tag noch in Kibera. Das ist hier ein sehr großes Armenviertel in Nairobi. Und da war ich dann vor so einem Gemeindezentrum. Da sind zum einen jetzt ganz viele Waschstationen aufgebaut, wo die Leute sich die Hände waschen können. Natürlich gibt's immer noch viel zu wenige Handwaschmöglichkeiten im Slum, aber man versucht da immerhin so ein bisschen gegenzusteuern. Und dann werden die Leute da aus Lautsprechern den ganzen Tag auch mit Informationen über Corona Bescheid. Also da wird dann auch nochmal erklärt, haltet doch bitte Abstand und wie das Virus sich verbreitet und eben, dass man sich die Hände waschen soll. Also da versucht man tatsächlich jetzt ganz intensiv solche Aufklärungskampagnen voranzutreiben. Es wird zumindest versucht, da sehr viel Wissen auch an die Bevölkerung weiterzugeben.
Ist das bei dir ähnlich, Dunja?
Ja, es gibt sehr viele Aufklärungskampagnen. Hier in Marokko läuft das Thema im Endeffekt hoch und runter, im Radio, im Fernsehen. Wir hatten auch zu Beginn schon Anfang März Lautsprecher in den Straßen, die aufgeklärt haben. Was ich hier auch beobachtet habe, dass es manchmal Polizisten gibt, die mit gerade jungen Menschen, wenn die hier zum Einkaufen gehen, ins Gespräch kommen und sagen, weißt du denn, wie du dich schützen kannst und so. Noch dazu gibt es sehr, sehr viele sogenannte Corona-Songs. Das war ja, das kannst du vielleicht, Antje, aus deinem Berichtsgebiet auch bestätigen, gab es zu Ebola-Zeiten viele Songs, die aufgeklärt haben tatsächlich über Ebola. Und das Gleiche gibt es jetzt auch bei Corona. Mm, da haben sich sehr viele Künstler, afrikanische Künstler eingeschaltet und haben informative Songs gemacht, satirische Songs, lustige Songs mit einem Ziel, aber im Endeffekt nimmt diese Pandemie ernst. Das ist das, was wir über das Virus wissen und so konnt ihr euch schützen, denn gerade auch zu Anfang, würde ich sagen, der Krise gab es doch sehr, sehr viele Fake News auch, die gerade durch soziale Medien auch verbreitet wurden.
Ja, ja, das ist hier genauso mit den Songs. Also ich hatte einen Tag, als ich aus Kibera zurückkam, dann auch einen Ohrwurm mit irgendwas mit Sanitize halt die ganze Zeit. Ich kann jetzt nicht singen, aber da gibt es auch unheimlich viele Lieder hier, ja.
COVID-19 is here, people just begin to fear. Fear not the solution, just take the precautions. Wear your mask and wash your hands, don't let people shake your hands. With the fear, jari ne, I wanna meet you, come at your bayani ne, I forget it, because corona difficult.
Noch ein anderes Thema würde ich gerne kurz mit euch zumindest anschneiden, und zwar Tourismus. Antje, an dich die Frage: Kenia, das ist ja wirklich eines der beliebtesten Tourismusziele auf dem afrikanischen Kontinent. Die Nationalparks sind weltbekannt, alle jetzt geschlossen, sowie die Grenzen zu den meisten anderen Ländern ja auch dicht sind. In Deutschland hat es übrigens jetzt auch nochmal eine Verlängerung der Reisewarnung bis Mitte Juni gegeben. Also Tourismus ist erstmal einfach lahmgelegt. Was bedeutet das für ein Land wie Kenia zum Beispiel?
Das ist natürlich ein absolutes Desaster, also vor allen Dingen natürlich für die vielen Hotels und Lodges, wo jetzt viele befürchten, dass sie die Krise auch nicht überstehen werden, aber auch insgesamt für das Land, wo ja ein großer Teil der Einnahmen tatsächlich aus dem Tourismus kommen. Ich habe jetzt gerade noch Interviews auch gehabt mit so einem Betreiber von einem Naturschutzgebiet hier, und da sagt ja, sie rechnen damit, dass ihnen in diesem Jahr ungefähr 85% der Einnahmen wegbrechen und dann nächstes Jahr, weil die Leute ja auch nicht sofort wieder sich in die Flieger setzen werden, mindestens auch noch 50%. Und das bedeutet jetzt aber auch für solche Wildreservate, zum Beispiel der war jetzt von Olpejeta, das ist hier ein Schutzgebiet, wo die letzten nördlichen Breitmaulnashörner noch leben und auch sonst viele bedrohte Tierarten, die werden ja sonst auch geschützt von Wildhütern. Und wenn man keine Einnahmen hat, kann man diese Wildhüter nicht mehr bezahlen, was dann wiederum bedeutet, dass man ganz schnell wieder Wilderer auf den Plan lockt. Und das sind hier eben auch die großen Befürchtungen, dass es langfristig auch Auswirkungen haben wird, dass wieder mehr Elefanten geschossen werden, dass mehr Nashörner geschossen werden, weil eben ja auch noch dazu kommt, dass viele Menschen in einer wirtschaftlich wirklich völlig angespannten Lage sind und dann vielleicht auch in der Wilderei eine Möglichkeit sehen, um noch Geld zu verdienen. Also insgesamt keine guten Aussichten auf jeden Fall für die Tourismusindustrie und vielleicht auch keine guten Aussichten für die Wildtiere. Aber noch was ganz Nettes möchte ich dann noch erzählen, was es jetzt gibt, das sind Sofa-Safaris. Zum Beispiel auch von Olpejeta, die machen das auf Instagram, da kann man mit denen dann quasi auf die Pirsch gehen und ist dann so dabei, wenn die sich morgens dann in ihrem Reservat umgucken, was da gerade so für Tiere sind. Das machen die ganz nett, man lernt da auch was dabei, zum Beispiel wie lange es bei jungen Elefanten dauert, bis die so richtig lernen, mit ihrem Rüssel umzugehen und sowas. Also ist auch vielleicht mal was so für Homeschooling oder so, genau. Wenn man seine Kinder mal so ein bisschen mit der Naturwelt Afrikas vertraut machen will. Also das ist wirklich ganz schön, das deckt bei denen natürlich überhaupt jetzt nicht irgendwie die Einnahmeausfälle, aber das ist natürlich für die auch was, um so zu zeigen, wir sind hier und denkt an uns. Und letztendlich hoffen sie natürlich auch, dass darüber ein paar Spenden zusammenkommen.
Also Sofa-Safari habe ich mir gleich mal aufgeschrieben, werde ich gleich mal hier weitergeben.
Ja, ist ganz nett.
Regenstunden. Und Dunja, an dich nochmal die Frage von Migration. Ist die denn überhaupt noch möglich? Das war ja auch immer ein ganz großes Thema aus deinem Studio, weil viele Menschen natürlich aus dem südlichen Afrika über Marokko ans Mittelmeer versucht haben, dann nach Europa zu kommen. Wie sieht das da momentan aus?
Ja, die illegale Migration ist so gut wie nicht mehr möglich. Also Marokko ist ja auch ein solches Land, über das Migranten und Migrantinnen in den letzten Jahren versucht haben, Richtung Europa zu kommen. Aber wenn wir uns nur das Bild in den Straßen angucken, also es fahren ja viel, viel weniger Autos. Dafür haben wir umso mehr Polizei und auch Soldaten in den Straßen. Wir haben auch Panzer in den Straßen, gerade auch Richtung Autobahnen. Das heißt, es ist deutlich schwieriger geworden. Aber natürlich sind die Gründe, warum diese Menschen migrieren wollen, nicht geringer geworden. Im Gegenteil, also man kann, glaube ich, gut davon ausgehen, dass die sozusagen vor Corona, weil sie wenig hatten, ihre Perspektive eher woanders gesehen haben, und zwar in Europa, nach der Krise nicht mehr, sondern eher weniger haben werden. Das heißt, der Migrationsdruck für diese Menschen aus deren Sicht wird nicht kleiner, sondern vielleicht sogar größer werden.
Na, oft wurden ja diese Menschen auch unterstützt, zum Beispiel von Hilfsorganisationen. Können die denn überhaupt momentan noch arbeiten?
Schwieriger. Also es gibt unterschiedliche Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel auch die Caritas, die sich um viele Migranten kümmert. Wir haben ja ungefähr ca. 50.000 illegale Migrantinnen und Migranten in Marokko. Aber das Problem ist jetzt, wir haben Ausgangssperre. Das heißt, wie kommt man in Kontakt mit diesen Menschen? Das Problem ist, diese Zentren, wo sich Migrantinnen und Migranten treffen konnten, sind geschlossen. Wie kommen die jetzt an Hilfe dran? Das heißt, es ist schwieriger geworden, diese Menschen zu erreichen. Es gibt jetzt unterschiedliche Wege. Also in der Caritas ist das so, dass einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiter von den Mitarbeiterinnen von den Sondergenehmigungen haben, um sozusagen zu helfen, mit einzelnen Migrantinnen und Migranten in Kontakt zu kommen, zu gucken, was braucht vielleicht dort die Community, das zu beschaffen und über Einzelne dann zu verteilen. Es gibt aber auch eine marokkanische Nichtregierungsorganisation, die ein SOS-Telefon eingerichtet hat. Und dort können Menschen anrufen. Ich habe mit der Leiterin dort ein Interview geführt. Die hat gesagt, wir haben ungefähr 500 bis 600 Anrufe pro Tag. Aber natürlich, wie gesagt, wenn wir die Zahlen uns angucken, 500 bis 600 Anrufe pro Tag und ca. 50.000 illegale Migrantinnen und Migranten in Marokko, dann reicht das natürlich nicht aus. Also es ist schwieriger geworden, diese Menschen zu erreichen.
Wie sieht es denn aus mit repressiven Maßnahmen insgesamt? Habt ihr da etwas beobachtet, dass vielleicht irgendein Staat diese Krise jetzt auch instrumentalisiert, eben um bestimmte Maßnahmen durchzudrücken oder auch sich eventuell ungeliebter Opposition zu entledigen? Also gibt es da irgendwelche Länder, die euch besonders aufgefallen sind, die jetzt vielleicht diese Krise ausnutzen in diesem Sinne?
Na, ich könnte da aus Uganda erzählen. Da gibt's einen Langzeitpräsidenten, Museveni. Der ist jetzt schon 34 Jahre an der Macht. Im nächsten Jahr stehen wieder Wahlen an, denen er, glaube ich, auch gar nicht ganz so freudig entgegenguckt, obwohl er die mit irgendwelchen Manipulationen wahrscheinlich im Endeffekt gewinnen wird. Aber die Opposition im Land wird tatsächlich größer gegen ihn, einfach auch, weil die Bevölkerung sehr jung ist, sich andere Idole sucht. Und eins von diesen Idolen ist Bobby Wine, so der bekannteste Oppositionspolitiker, der gleichzeitig noch ein Rapper ist. Der hat auch viele Anhänger, die alle so immer rote Kappen tragen. Ja, und jetzt war es natürlich auch in Uganda so, die Leute haben nichts mehr zu essen. Dann haben sich auch die Oppositionspolitiker überlegt, wir könnten helfen mit Lebensmittelspenden und haben dann angefangen, Geld zu sammeln oder vielleicht auch ihr eigenes Geld auszugeben und dann Nahrungsmittelpakete in den armen Vierteln zu verteilen. Das passte Museveni dann natürlich gar nicht, der da seine Fälle davon schwimmen sah, und flugs hat er ein Gesetz erlassen, dass solche Verteilungen verboten sind. Und als sie dann doch noch passierten, wurden dann jetzt diese Oppositionspolitiker mit den roten Kappen festgenommen. Der Anklagepunkt ist dann jetzt sogar versuchter Totschlag, weil es wird gesagt, dass man sich ja dann in diesen Menschenansammlungen, die ja auch tatsächlich da sind, wenn diese Pakete verteilt werden, natürlich mit dem Virus anstecken kann, ja, und letztendlich ja daran sterben. Also auch ein ganz geschickter Weg, erstmal ein paar Oppositionspolitiker ins Gefängnis zu befördern.
Und bei dir, Dunja?
Ich beschäftige mich gerade mit Algerien. Dort haben wir ja eine große Protestbewegung, der sogenannte Hirak, der seit über einem Jahr wirklich massenhaft Menschen auf die Straßen bringt. Und diese Menschen haben es auch geschafft, durch den Druck auf den Straßen den langjährigen Machtinhaber Präsident Bouteflika aus dem Amt zu zwingen, nach über 20 Jahren. Wir hatten Ende letzten Jahres neue Wahlen, aber die Forderungen der Protestbewegung aber nicht erfüllt haben. Die Protestbewegung ist sozusagen nicht nicht zufrieden und sagt, das Regime hat sich nur einen eigenen neuen Kandidaten dort ins Amt geschafft. Und diese Protestbewegung, die liegt ja erstmal brach. Also eigentlich hatten wir wöchentlich, dienstags und freitags immer Tausende, Hunderttausende Menschen in den Straßen, die dort friedlich protestiert haben. Jetzt sind natürlich Demonstrationen und auch Massenversammlungen abgesagt. Der Hirak selber hat auch angekündigt, dass sie sich sozusagen zurückziehen wollen, weil sie gesagt haben, natürlich aus Sicherheitsgründen, aus gesundheitlichen Gründen können wir das nicht mehr machen. Aber Mitglieder dieser Bewegung, mit der ich spreche, sagen, sie sehen auf jeden Fall, dass es mehr Druck gibt, mehr Druck auf Mitglieder der Protestbewegung, mehr Druck auch gibt auf die Presse, mehr Druck auf Oppositionelle. Und insgesamt in meinem Berichtsgebiet würde ich sagen, ist es das auch, was man beobachtet. Man beobachtet mehr Verhaftungen, man beobachtet mehr Gewalt und Verletzungen der Menschenrechte.
Ich danke euch sehr für eure Einschätzung. Mich würde zum Schluss noch interessieren, wie geht's denn für euch jetzt weiter, Antje? Kannst du erstmal ganz normal weiterarbeiten? Wie sieht's für dich aus? Würdest du gerne mal wieder nach Deutschland kommen?
Genau, du hast es ja eben schon gesagt, ne? Also diese Reisewarnungen werden ja anscheinend nicht so schnell wieder aufgehoben. Ich hoffe immer noch so ein bisschen auf die Sommerferien in Deutschland, aber ich glaube, das ist eigentlich eine sehr vergebliche Hoffnung, zumal ich ja dann auch erst in Deutschland 2 Wochen in Quarantäne wäre und wenn ich hier zurückkomme, nochmal 2 Wochen in Quarantäne. Wenn ich dazwischen dann 3 Tage Urlaub habe, dann lohnt sich das Ganze irgendwie nicht so richtig. Und zumal es ja auch gar nicht sicher ist, ob es bis dahin überhaupt wieder normal Flüge gibt. Wahrscheinlich ist auch das nicht so richtig der Fall. Ja, also ist einfach erstmal im Moment sehr viel Kenia, sehr viel Nairobi angesagt. Und das ist natürlich, also es könnte schlimmer kommen, aber es ist schon so ein bisschen ein blödes Gefühl, dass man nicht immer nach Hause, also nach Deutschland kann, wenn man möchte.
Dunja, wie geht's dir da? Fühlst du dich auch ein bisschen abgeschnitten?
Ähnlich auf jeden Fall, weil man mal merkt, wie es ist, wenn man einfach partout nicht reisen kann, sich nicht vom Fleck bewegt und noch nicht mal richtig sich in seiner eigenen Stadt fortbewegen kann. Bei mir kommt noch dazu, dass mein Mann sich auf einem Kurzurlaub in die Heimat sozusagen begeben hat und jetzt in der Heimat in Deutschland festsitzt, weil ja auch der Luftraum in Marokko geschlossen ist. Deswegen hoffe ich eigentlich, wie Antje auch, auf den Frühsommer, auf den Sommer, dass vielleicht doch es irgendwie die Möglichkeit gibt, dass der Luftraum sich öffnet, natürlich aus ganz privaten, egoistischen Gründen. Aber so wie es aussieht, so wie die Entwicklungen sind, glaube ich, dass uns das sehr, sehr lange begleiten wird. Und was macht man da? Man muss sich bewusst sein, wir sind natürlich immer in einer sehr privilegierten Position. Also wir sind sicher, wir wohnen so, dass wir Abstand halten können. Ich habe noch einen kleinen Garten, das heißt, man kann sich nicht so beschweren. Es ist eine sehr, sehr komische Situation. Ich glaube, das Größte ist eher, wenn man so sieht, wie es den Menschen um einen herum geht in Marokko, gerade im Ramadan, dem Fastenmonat, wie die Stimmung gedrückt ist. Das macht was mit einem. Das ist komisch und es macht einen auch traurig für die Menschen, die hier leben.
Dann drücke ich euch ganz fest die Daumen und wünsche euch alles Gute und vielen Dank für diese vielen, vielen Informationen, die ihr uns geliefert habt aus euren Studios. Das war die Sendung Politik. Heute zum Thema Afrika und Corona. Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf diesen Kontinent? Darüber gesprochen habe ich mit Dunja Sadaki, der Leiterin des ARD-Hörfunkstudios Nordwestafrika, und Antje Diekans, der Leiterin des Hörfunkstudios an der Ostküste in Kenia. Ich bin Anne Bayer und diese Sendung gibt es auch als Podcast auf unserer Homepage hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek.